Wir sind mitten in einer Predigtreihe, die Nacht, die alles verändert. Wo wir uns als ICF auf Weihnachten vorbereiten, uns einstimmen auf Weihnachten. Und wir haben die Predigtreihe bewusst nicht so genannt, die Nacht, die alles verändert hat. Das haben wir bewusst nicht so gemacht, sondern wir haben es einfach so genannt, die Nacht, die alles verändert. Punkt. Ohne hat. Weil wir davon überzeugt sind, dass Weihnachten auch heute noch alles verändern kann. Amen. Und heute möchte ich zum Thema reden, die Einladung, wo alles verändert. Die Einladung, wo alles verändert. Und das ist auch der Titel von meiner Predigt heute. Das ist mega originell, ich weiß. Die Einladung, die alles verändert. Mit dem Untertitel, komm raus aus Lo Dabar. Komm raus aus Lo Dabar. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich weiß, ein paar nervt das, mein Kollege, der Josh. Er sagt, machst du das immer so blödes Zeug, aber das ist zum Aktivieren. Also, schau mal zu deinem Nachbarn. Schau ihn an und sag, komm raus aus Lo Dabar. Komm raus aus Lo Dabar. Komm raus aus Lo Dabar. So packen. Also, und jetzt schau zu deinem Nachbarn von deiner zweiten Wahl, deine zweite Wahl. Schau sie an und sag, komm raus aus Lo Dabar. Schüttle die Person. Komm raus aus Lo Dabar. Sehr gut. Komm raus aus Lo Dabar. Sehr gut. Ein paar hassen mich jetzt speziell, hä? Du kannst den Aspekt von der Einladung, schon bei der Geburt von Jesus und im ganzen Leben von Jesus beobachten. Was erzählt wird, dass Jesus geboren wird, sind Hirten auf dem Feld. Sie werden eingeladen zu dem Jesus, damit sie ihm begegnen können. Die Sterndeuter aus dem fernen Land, sie werden eingeladen für eine Begegnung mit Jesus. Wir sehen das im Leben von Jesus selber. Wenn er am See Genezareth vorbeigeht und den Andreas und den Petrus sieht und er sagt, folgt mir nach und ich werde euch zum Menschenfischer machen, dann ist das eigentlich eine Einladung für die beiden, die für die alles verändert hat. Jesus erzählt auch viele Gleichnisse von dieser Einladung, zum Beispiel mit Lukas 14, könnt ihr es daheim vielleicht nachlesen, wenn ihr mal dazukommt. Erzählt Jesus und vergleicht das Reich Gottes wie mit einem grossen Fest, mit einem grossen Festessen, wo alle Menschen dazu eingeladen werden. Und wir sehen, dass Jesus und Weihnachten und das Reich Gottes eine grosse Einladung ist, wozu alle Menschen eingeladen werden. Und es ist eine Einladung, die nicht nur damals für Menschen alles verändert hat, sondern es ist auch eine Einladung für dich und mich heute, die alles verändern kann. Aber um das Wunder von dieser Einladung zu erklären oder besser das zu verstehen, möchte ich heute Morgen etwas anderes machen. Ich möchte nicht auf die einzelnen Geschichten eingehen, die ich jetzt erzählt habe, sondern ich möchte eine andere Geschichte erzählen, nämlich eine Geschichte aus dem Alten Testament, die vielleicht nicht so bekannt ist, aber dafür umso kraftvoller. Und es verwundert mich eigentlich, dass nicht mehr über das geschrieben wird oder mehr über das predigt wird, weil die Geschichte ist eigentlich, die hat mich selber so berührt, als ich sie gelesen habe. Vielleicht ist es auch komisch, dass jetzt die Geschichte in der Weihnachtsgeschichte erzählt wird, weil es hat nicht auf den ersten Blick so viel mit Weihnachten selber zu tun, aber auf den zweiten Blick eben schon. Und ich hoffe mir und wünsche mir, dass das auch für euch, wie mir passiert ist, dass du plötzlich checkst, wow, das bedeutet Weihnachten für mich, das bedeutet die Einladung für mich persönlich. Also, es ist Geschichte aus dem Alten Testament vom Mephibosheth. Mephibosheth. Der Mephibosheth, wir müssen den Namen musst du einfach lernen. Komm, sag mal auf 3, 1, 2, 3. Mephibosheth. Das ist ein hervorragender Name. Falls du auf der Suche bist nach einem Namen. Mephibosheth. Mephibosheth. Jetzt, der Name tönt vielleicht lustig, aber die Bedeutung von diesem Namen ist weniger lustig. Es heisst nämlich so viel, wie es ist nicht ganz sicher, wie man es übersetzen will, aus dem Mund von Schande. Oder aus dem Mund kommt Schande. Wie auch immer du den Namen willst deuten, es hat etwas mit Schande oder Scham zu tun. Also, ist nicht so schön. Auf jeden Fall deckt sich die Bedeutung von seinem Namen mit der Geschichte, die der Mephibosheth erlebt hat. Nämlich eine ganz tragische Geschichte. Und wir einsteigen im 2. Samuel 4, Vers 4. Dort heisst es, Jonathan aber, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn gehabt mit dem Namen Mephibosheth, der an beiden Füßen gelähmt war. Er war 5 Jahre alt, als aus Jezreel die Nachricht kam, dass Saul und Jonathan in der Schlacht gefallen waren. Okay, bevor wir weitergehen in die Geschichte, sind ein paar Namen gefallen am Anfang dieser Geschichte und ich möchte die kurz erklären. Zuerst einmal haben wir den Saul. Der Saul ist der herrschende König von Israel. Wir haben es eingeblendet, wir haben eine ganze Übersicht. Saul ist der herrschende König von Israel. Dann gibt es den Jonathan, also seinen Sohn. Das heisst, das ist der Prinz. Das heisst, es ist der rechtmäßige Erbe vom Königreich Israel. Und dann ist eben hier noch der Mephibosheth. Und das ist der Sohn vom Jonathan, das heisst der Enkel vom Saul. Das heisst, der Saul ist der Grossvater von Mephibosheth, oder? Das heisst, der Mephibosheth wird eigentlich schon mal König. Irgendwann. Und dann gibt es eben noch den vierten Charakter, der kommt dann nachher vor. Das ist der David. Der berühmte König David, den man kennt von David gegen Goliath und so weiter. Und man muss wissen über ihn, das war der beste Freund von Jonathan. Und ist gleichzeitig aber zu dieser Zeit nur General, also im Militär. Vom Saul. Jetzt, der David war so ein erfolgreicher Militärgeneral, dass der Saul eifersüchtig geworden ist auf David, weil der David so beliebt war beim Volk. Er war sogar beliebter als der König selber, oder? Und dann ist da eine Rivalität und Eifersucht entstanden zwischen dem Saul und dem David, sodass der Saul den David wollte umbringen. Der David musste flüchten und abhauen, oder? Es ist unglaublich spannend. Lesen das mal, das ist viel besser als Game of Thrones oder irgendetwas. Das ist Königreicher und Thronen, die hier die ganze Zeit am Kämpfen sind, oder? Jetzt stell dir vor, der junge Mephibosheth ist 5 Jahre alt. Ist im Palast am Spielen wahrscheinlich oder so. Und sein Vater, der Jonathan, und sein Grossvater, der Saul, sind gerade im Krieg gegen die Philister. Und plötzlich, wenn er da so am Spielen ist, platzt jemand in den Palast rein, so ein Bote, macht die Türen auf, außer Atem und schreit um. Der Saul, der König, ist tot. Und der Jonathan, sein Sohn, auch. Und alle, heisst dann nachher im Text, brechen in Panik aus und packen ihre Sachen und rennen weg. Stell dir vor, der schlimme Moment für den Mephibosheth, der 5-jährige Bub, erfährt in einem Moment, dass sein Vater gestorben ist und auch sein Grossvater gestorben ist. Aber es kommt noch schlimmer. Die Leute vom Königshaus brechen in Panik aus, weil jetzt der David, der ja sowieso schon im Konflikt mit dem Saul war, kommen wir dann noch raus, oder? Dass dem David jetzt nicht mehr im Weg steht, den Thron für sich in Anspruch zu nehmen. Und das war natürlich ein Riesenproblem für die Königsfamilie dort. Weil wenn ein anderer aus einer anderen Familie den Thron bestiegt, was passiert denn mit der bestehenden Königsfamilie? Sie wird ausgerottet. Weil will verhindert werden, dass irgendeiner, der vielleicht Anspruch hat auf den Thron, Anspruch nimmt zu dem Thron. Also, wer ist nächst in der Linie? Der Mephibosheth, weil sein Vater ist gestorben und sein Grossvater auch. Und jetzt lesen wir in Vers 4, alle brechen in Panik aus und Vers 4 weiter, heisst es, und seine Pflegemutter, also die von Mephibosheth, hatte Mephibosheth aufgehoben und war geflohen. Da sie aber hastig floh, fiel er hin und wurde gelähmt. Was für ein Moment, was für ein Tag für den Mephibosheth. In einem Moment hörst du, dein Vater stirbt, dein Vater ist gestorben, dein Grossvater ist gestorben als 5-jähriger Bub. Und du erfährst, dass du jetzt wahrscheinlich für den Rest von deinem Leben auf der Flucht sein musst vor dem David und dich musst verstecken. Und dass du jetzt in Lebensgefahr bist. Und du brichst dir beide Beine, weil dich deine Pflegemutter in der Panik aufhebt, aber in der Hast wieder fallen lässt. Und du bist den Rest von deinem Leben lang verkrüppelt und kannst nicht mehr richtig laufen, du bist gelähmt. Weil man keine Zeit hat, um den Bruch in deinen Beinen vielleicht wieder in Schiene zu legen, sondern sie haben ihn wieder aufgepackt und weiter gedreht und sind davor gerannt. Und das heisst, Sie haben ihn an einen entfernten Ort in der Wüste gebracht. Ein Ort namens Lodabar. Lodabar. Lodabar bedeutet auf Deutsch kein Wort. Kein Wort. Also angeblich ein absolut verlassener Ort. Ein entfernter Ort, wo es nicht einmal wert ist, einen Namen wirklich zu geben. Also absolutes Kaff, oder? So wie Ormelingen oder so. Also ich wohne selber in Ormelingen, gell, für die, die das nicht wissen. Und jetzt verstand ich auch, wieso die Bedeutung von dem Mephibosheth so tragisch ist. Weil sein Schicksal so tragisch ist. Vom einen Moment, vom zukünftigen König zum verwaisten, verkrüppelten, verlassenen und versteckten, ausgestoßen in der Wüste. Und es vergehen Jahre und nichts passiert. Jahre. Niemand hilft ihm, niemand kümmert sich um ihn, er wird nicht geheilt. Er ist ein Krüppel dort in Lodabar. Und vielleicht kennst du so einen Mephibosheth in deinem Leben, Mephibosheth-Moment in deinem Leben. Vielleicht hast du auch so etwas Tragisches müssen erleben, wo sich vom einen Moment auf den anderen dein Leben auf den Kopf gestellt hat. Vielleicht durch eine ärztliche Diagnose. Vielleicht ist dein Vertrauen missbraucht worden durch eine Person, die dir nahe gestanden ist. Vielleicht hat dich jemand lockiert, obwohl du glaubtest, dass die Person dich hält. Und du hast vielleicht erfahren, dass deine Beziehung gerade in die Brüche gegangen ist oder was auch immer. Und alles war gut, aber plötzlich kam eine Nachricht und alles hat sich geändert. Und jetzt bist du an so einem Ort in der Wüste. Seit Jahren. Einsam, allein gelaufen fühlst du dich. Und die Erfahrung, die dir dort widerfahren ist, hat dich so stark verletzt, dass du heute noch mit dieser Verletzung zu kämpfen hast. Du bist heute noch gelähmt und kannst heute noch nicht richtig laufen, wegen dem, was dort damals passiert ist. Bitterkeit ist in deinem Herz, Wut ist in deinem Herz vielleicht, gegenüber dem Menschen, der dir das angetan hat. Unvergebenheit und dein Herz wird kleiner und kleiner und du merkst, wie du in dem Ort Lodabar hockst. Und vielleicht hast du ja nicht so eine schlimme Geschichte jetzt, wie du Mephibosheth erlebt oder so, aber vielleicht fühlst du dich ähnlich, vielleicht fühlst du dich einsam, verloren, ungeliebt, gelähmt an einem Ort, voller Angst, dass dich die Vergangenheit irgendwann einholt, voller Sorgen um die Zukunft. Vielleicht bist du an diesem Ort in Lodabar, weil du falsche Entscheidungen getroffen hast in deinem Leben und du bedauerst sie. Vielleicht ist der Ort Lodabar ein Ort vom Bedauern. Und du sagst, wenn ich doch anders gehandelt hätte damals, dann wäre ich heute nicht an diesem Ort jetzt da. Vielleicht bist du an diesem Ort und du hast es nicht selber verdient, dass du dort bist. Vielleicht haben andere schlecht für dich entschieden. Aber vielleicht bist du an diesem Ort Lodabar, kein Wort. Du weißt gar nicht richtig, wie du den Ort sollst benennen. Und du schämst dich irgendwie auch, wie du an den Ort angekommen bist. Und du bist schon seit Jahren dort. Seit Jahren. Jahre sind vorbeigegangen. Und auch wenn du würdest wollen, wieder zurück, hast du vergessen, wie der Weg zurückgeht. Weil du schon so lange dort bist. Oder vielleicht hast du es probiert, aus diesem Ort rauszukommen, aber du merkst, du kannst nicht, du hast keine Kraft, du bist gelähmt, du kannst gar nicht laufen. Wie auch immer dein Lodabar aussieht. Ich bin froh, endet die Geschichte von Mephibosheth nicht in Lodabar. Und ich bin froh, dass auch deine Geschichte nicht in Lodabar muss enden. Weil jetzt folgt nämlich eine Einladung, die alles verändert. Es folgt eine Einladung, die alles verändert. Es geht dann weiter im 9. Kapitel. David ist jetzt König geworden in der Zwischenzeit. Und wir lesen 9, Vers 1. Da sagt David einfach so: Wenn es noch jemanden gibt vom Haus Saul, werde ich ihm Gnade erweisen um Jonathans Willen. Und wir müssen uns daran erinnern, der David war der beste Freund von Jonathan. Das heisst, die beiden haben sich geliebt und haben eine sehr tiefe Freundschaft gehabt. Und die beiden haben einen Bund miteinander geschlossen, einen Vertrag oder ein Versprechen zueinander ausgesprochen, dass sie sich gegenseitig werden beschützen, egal wie das mit dem Saul, seinem Vater, ausgeht und der Konflikt. Sie werden zueinander schauen, auch wenn sie zum Beispiel sterben, werden sie für ihre Nachkommen schauen. Und wir wissen nicht, warum der David plötzlich auf die Idee kommt, sich an den Bund zu erinnern mit dem Jonathan, das Versprechen. Vielleicht war es der Todestag von Jonathan, vielleicht war es der Geburtstag, vielleicht hat er sich an das Gesicht von ihm erinnert, wie auch immer. Aber er sagt, gibt es da nicht noch irgendjemanden, den ich Gnade erweisen kann, um Jonathans Willen? Und jetzt holt er all seine Diener und sagt, gibt es noch irgendjemanden? Und wir lesen nochmal in Vers 3, wie es weitergeht. Er fragt nochmal, lebt denn niemand mehr aus dem Haus Saul, dem ich die Gnade Gottes erweisen könnte? Und Ziba, das ist ein Diener von David, sagte zum König, es gibt noch einen Sohn Jonathans. Er ist an beiden Füßen gelähmt. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Und Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus des Machir, des Sohns von Amiel, in Lo-Dabar. Und bevor wir jetzt in die Geschichte eintauchen, was der David jetzt macht, was absolut unglaublich ist, möchte ich kurz auf ein Detail hinweisen im Text, wo alles verändert, wo für mich alles verändert hat. Zuerst fragt der David in Vers 1, gibt es denn da noch irgendjemanden, den ich Gnade erweisen kann, um Jonathans Willen, oder? Und dann fragt er nochmal alles in ihn und in Vers 3 heisst dann, und er ergänzt das um ein kleines Wörtchen, das alles verändert. Er sagt, gibt es denn da niemand mehr, lebt denn da niemand mehr, wo ich Gnade von Gott erweise. Das heisst, dass all das, was jetzt gerade folgt in dieser Geschichte, all das, was der David jetzt gerade macht, das ist nicht einfach nur Gnade vom David, der gerade nett ist, sondern das ist eine Beschreibung von der Gnade von Gott. Was du jetzt gerade lesest, das ist die Manifestation von der Gnade und von der Liebe von Gott höchstpersönlich, wenn er dir in deinem Lo-Dabar begegnen kann. Und ich liebe die Geschichte, weil sie bringt das so auf den Punkt, wie das Wesen von der Gnade und von der Liebe von Gott in unserem Leben wirkt. Also wir lesen in Vers 5 und 6 weiter. Und König David sandte hin und holte ihn aus dem Haus von Machir, dem Sohn von Amiel, aus Lo-Dabar. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, der Sohn von Saul, zu David, fiel nieder auf sein Angesicht und verneigte sich. Jetzt stell dir die Szene mal vor. Der Mephibosheth hockt irgendwo in der Wüste, an einem abgelegenen Ort in Lo-Dabar, in seinem Haus. Wahrscheinlich hockt er irgendwo am Boden oder so, er ist gelähmt, oder? Verlassen in seinem Schicksal. Und plötzlich klopft es an der Tür. Und Männer rufen ihn, im Namen vom König David, aufmachen! Was muss der Mephibosheth in dem Moment durch den Kopf gegangen sein? Ah! Jetzt ist der David da! Er hat mich gefunden! Er ist da, um mich umzubringen. Ich habe immer gewusst, dass das passiert. Sie haben mir gesagt, es wird passieren. Und plötzlich kommt die Angst, die er seit 5 hat, wieder in ihm auf. Und plötzlich kommt die Wut, die er seit 5 hat, kocht wieder in ihm auf. Und er wird hässig auf sein Schicksal, auf seine Situation. Und er sagt, David, ich hasse den David, ich hasse den David. Er ist schuld, dass ich in dieser Situation inne bin. Er ist dafür verantwortlich, dass ich gelähmt bin. Er ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt nicht König bin, sondern irgendwo in Lo-Dabar, einsam und verlassen und gelähmt. Und er ist hässig, oder? Aber ich meine, was bringt es? Die Diener kommen rein und er kann ja nicht wegrennen, oder? Er ist ja gelähmt. Und sie packen ihn auf und nehmen ihn mit nach Jerusalem und bringen ihn in den Palast vor David. Und wir haben gelesen, er wirft sich so vor David an, oder vielleicht so in Erwartung, dass er vielleicht doch noch Erbarmen hätte, David mit ihm. Aber es kommt anders. Es kommt anders. David reagiert anders, als der Mephibosheth das erwartet hat. Wir lesen in Vers 9, Vers 7. Und David sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich werde dir Gnade erweisen um deines Vaters Jonathan willen. Und ich werde dir das ganze Land Sauls, deines Vaters, zurückgeben. Und du sollst immer an meinem Tisch essen. Du sollst immer an meinem Tisch essen. Das ist eine Einladung, die alles verändert. Der David schenkt ihm zurück das ganze Land vom König Saul. Und er gewährt ihm einen Platz an seinem Tisch. An einem verkrüppelten, verwaisten Bub, der jetzt wahrscheinlich erwachsen geworden ist. Was für eine Ehre, was für eine Würde. Er behandelt ihn wie einen Königssohn. Das ist Gnade. So funktioniert die Liebe von Gott, so funktioniert Gnade von Gott. Und jetzt, ich habe mich dann so gefragt, als ich die Geschichte gelesen habe. Der Mephibosheth war überrascht, dass der David so gut mit ihm meint. Sprich, er hat das nicht erwartet. Er hat das Gegenteil erwartet. Schau, der Mephibosheth hat nichts gewusst vom Bund, wo der David mit dem Jonathan geschlossen hat. Verstehst du? Der Mephibosheth hat nichts gewusst zwischen der Liebe zwischen David und seinem Vater Jonathan. Das heisst, er hat nicht davon gewusst, dass der David es gut mit ihm meint. Er hat nicht gewusst, dass der David nicht hinter ihm her ist. Er hat nicht gewusst, dass der David ihn nicht umbringen will. Er hat eine Lüge geglaubt in seinem Leben. Eine Lüge hat er geglaubt. Schau, wie viele Leute glauben eine Lüge über Gott? Und denken, dass Gott eigentlich hinter ihnen her ist. Und eigentlich nur darauf wartet, ihm etwas auszuteilen. Wie viele Leute glauben, dass Gott hinter ihnen her ist und haben Angst vor Gott. Und wenn sie an Gott denken und an eine Beziehung zu ihm und dass sie ihm näher sein können, dann kommt mehr Angst und sie hauen ab und sie flüchten. Wie viele Leute sind sogar hässig auf Gott, wegen ihrem Schicksal, wegen ihren Sachen, tragischen Schicksal, die ihnen passiert sind. Sie sagen, das ist Gott. Mit Gott will ich nichts zu tun haben. Mit Gott will ich nichts zu tun haben. Und sie haben Angst vor Gott und sind sogar hässig auf ihn. Wie viele Leute glauben die Lüge? Dass es Gott nicht wirklich gut mit ihnen meint. Dass Gott nicht wirklich gnädig ist. Wie viele Leute glauben das nicht und sind wegen dem geistlich gesehen verkrüppelt? Wie viele Leute leben gelähmte Leben, weil sie das nicht wissen, weil sie eher die Lüge glauben, dass Gott hinter ihnen her ist und gegen sie ist. Aber jetzt, wenn du das bist, heute Morgen, wenn du das Gefühl hast, wenn du das glaubst, wenn du nicht wirklich, wirklich, wirklich in deinem tiefsten Inneren glaubst, dass es Gott gut mit dir meint, dann los zu, was der David jetzt im Mephibosheth sagt und was Gott durch die Geschichte zu dir sagt. Er sagt ihm: Hab keine Angst, fürcht dich nicht. Fürcht dich nicht. Schau, in dieser Geschichte repräsentiert der David Gott. Und der Jonathan repräsentiert Jesus. Und du bist der Mephibosheth. Die Menschheit repräsentiert den Mephibosheth. Oder der Mephibosheth repräsentiert die Menschheit. Und schau, wie der David einen Bund mit Jonathan geschlossen hat. Und wegen dem gnädig gegenüber Mephibosheth ist. Genauso hat auch Gott vor 2000 Jahren mit Jesus einen Bund geschlossen und hat gesagt: Ja, ich habe ein Ja zum Mensch. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen. Wir glauben ja als Christen, dass Jesus selber Gott ist. Oder? Das heisst, Gott hat vor 2000 Jahren in Jesus am Kreuz in sich selber unverrückbar einen Bund geschlossen und hat gesagt: Ich habe ein Ja zum Mensch. Ich habe ein Ja zum Mensch. Im Nein zu Jesus habe ich dafür ein Ja zum Mensch. In sich selber hat Gott unverrückbar gesagt, ich bin für den Mensch und ich liebe den Mensch. Und der David sagt dem Mephibosheth, hab keine Angst, hab keine Angst. Denn ich habe einen Bund geschlossen mit dem Jonathan. Und Gott sagt dir heute, ich habe einen Bund geschlossen mit Jesus. Ich habe mir selber geschworen, mit dir meine ich es gut. Und ich bin für dich und nicht gegen dich. Amen. Schau, das ist Gnade von Gott. Aber es kommt noch besser, es sind noch mehr Sachen im Text, die ich gerne möchte weitergeben. Ich habe ja über eine Einladung geredet, die alles verändert. Ich habe über eine Einladung geredet, aber wenn man den Text genau liest, so, und wenn wir ehrlich sind, dann war es ja nicht wirklich eine Einladung, oder? Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Mephibosheth einen Brief bekommen hat von David und gesagt hat, hey komm, du bist eingeladen an den Palast, komm zu mir heim. Und der Mephibosheth denkt, ah oh ja, ah oh nein, oh doch nicht, Einladung nehme ich an oder nicht. Sondern der David hat sich quasi wie fast selber eingeladen. Er ist einfach zu ihm gegangen und hat ihm die Tür aufgemacht und hat ihn geholt. Das erinnert mich fast ein bisschen an Jesus selber. An die Geschichte in der Offenbarung, Kapitel 3, wo es heisst, dass Jesus an der Tür steht und klopft. Und es heisst, Jesus sagt, lass mich rein zu dir und ich möchte mit dir essen. Das ist jemand, der sich selber einladet. Schau, der Mephibosheth hätte die Einladung nicht wahrnehmen können, weil er schon gelähmt war. Der Mephibosheth hätte nicht laufen, er nicht selber. Ah ja, die Einladung nehme ich jetzt an. Auch wenn er wollte, hat er nicht Kraft dazu gehabt, um sich jetzt auf den Weg zu machen, von Lodabar nach Jerusalem. Die Geschichte sagt uns, sie haben ihn geholt, er musste gedreht werden. Sie haben ihn geholt und haben ihn nach Jerusalem gebracht. Und du sagst jetzt vielleicht heute, ich habe die Einladung gehört von Gott, zu ihm an den Tisch zu kommen, mit ihm zu essen. Aber du denkst, ich bin schwach, um die Einladung wahrzunehmen. Ich mag nicht, mich dem Gott zuzuwenden. Ich habe nicht die Kraft, was verlangt, um mich der Liebe, die Gott mir hier erweist, angemessen zu verhalten. Und du bist müde damit und sagst, ich kann das nicht. Aber schau, was mit Mephibosheth passiert ist. Schau. Der Mephibosheth war nicht auf der Suche nach der Gnade von David, sondern die Gnade von David war auf der Suche nach dem Mephibosheth. Und genauso funktioniert es bei uns. Genauso funktioniert es an Weihnachten. Das ist die Essenz vom christlichen Glauben. Wir suchen nicht Gott und wir suchen nicht seine Gnade und wir probieren nicht uns selber aufzuraffen, um diesen gnädigen Gott zu bekommen für uns, sondern Gottes Gnade ist auf dem Weg zu uns. Gottes Gnade ist auf dem Weg zu uns. Sie kommt zu uns. Gnade hat ihn gesucht. Die Liebe hat ihn gesucht. Und die Liebe und Gnade sucht auch dich. Und das ist an Weihnachten. Gott hat nicht gefragt, darf ich auf die Welt kommen als Jesus? Ist das okay für euch? So hat er es einfach gemacht. Er hat sich selber eingeladen. In unser Lodabar. Und dort ladet er uns ein. Dort ladet er uns ein. Teil sein von seinem Reich, an seinen Tisch zu kommen. Schau, wie tief du einmal das Gefühl hast, dass du am Boden hockst. Wie tief du einmal das Gefühl hast, dass du gefallen bist. Ich sage dir heute, Gottes Liebe greift tiefer. Amen. Wie weit auch immer du weg bist, wie weit du auch immer denkst, du bist weg in deinem Lodabar, wo du nicht mal mehr weißt, wie du da gekommen bist, wie es heisst, Gott sagt dir heute, meine Liebe greift weiter. Wie hoffnungslos deine Situation auch immer ist. Egal wie verzweifelt du bist, Hoffnung ist auf dem Weg zu dir. Und sie klopft an deine Türen und sagt, lass mich rein. Mach auf. Und der, der an der Tür klopft, ist Jesus und sagt, mach auf, ich möchte mit dir essen. Mach deine Herzenstür auf, lass mich rein. Und Jesus sagt heute zu dir, und Gott sagt heute zu dir durch den Text, komm raus aus Lodabar, komm raus aus Lodabar. Es ist höchste Zeit, der König steht vor der Tür und klopft an. Der König klopft an. Es ist höchste Zeit, dass du aufmachst. Es ist höchste Zeit, dass du aufhörst, selber zu probieren, dich auf Krücken zu stützen und probierst, selber nach Jerusalem an den Palast zu humpeln, sondern endlich darauf vertraust, dass er es wirklich gut mit dir meint, dass du dich wirklich in seine Hand kannst locken und ihm vertraust, dass er dich tragen darf an den Tisch vom König. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr seid nämlich so ein bisschen ruhig. Aber das ist die beste Nachricht ever. Es ist Zeit, dass du deine Türen aufmachst und endlich darauf vertraust, dass er es wirklich gut mit dir meint. Weil wenn du das nicht machst, vertraust du ihm nicht und du lässt dich nicht in seine Arme locken und du lässt dich nicht tragen. Und das ist aber der einzige Weg. Das ist der einzige Weg, wie Gottes Liebe und Gottes Gnade funktioniert. Das ist der einzige Weg, wie das eine Realität werden kann in deinem Leben. Das ist der einzige Weg, wie du aus Lodabar rauskommst und wieder an den Tisch zurückkommst. Das ist der einzige Weg. Wenn du aufhörst, dieser Lüge zu glauben, dass er es nicht wirklich gut mit dir meint. Und ihm vertraust. Ich habe noch einen Punkt. Ist der gut? Darf ich den noch bringen? Also, im 2. Samuel 9, Vers 13 steht, wie die Geschichte endet. Und ich liebe das Ende dieser Geschichte. Es ist nicht kitschig, es ist nicht Hollywood. Schau das jetzt mal an. Es heisst dort, und Mephibosheth wohnte in Jerusalem, denn immer aß er am Tisch des Königs. Und der letzte Satz von der Geschichte heisst, und er war an beiden Füßen gelähmt. Schau, Gottes Gnade und Gottes Liebe bedeutet nicht unbedingt, es kann, aber es bedeutet nicht unbedingt, dass alles wieder so wird, wie es mal gesehen ist. Aber es bedeutet, dass deine Fehler und deine Schande und deine Scham und deine Gelähmtheit am Tisch von Gott gut aufgehoben sind. Verstehst du? Schau, vielleicht hast du schon mal von der Liebe von Gott etwas gehört. Du hast schon mal gehört, dass er dich liebt. Du hast schon mal von dieser Einladung etwas gehört. Du hast schon mal gehört, dass er alles für dich gegeben hat. Und du hockst jetzt an seinem Tisch, aber du schämst dich dafür. Du hockst an seinem Tisch und du schämst dich dafür, weil du Angst hast, dass deine Antwort nicht genügt. Du schämst dich dafür, dass deine Kondition nicht gut genug ist für seine Liebe zu dir. Und du hast das Gefühl, deine Antwort zu ihm ist nicht genug. Aber es wird ausdrücklich betont in dieser Geschichte, seine Füße sind immer noch gelähmt. Weißt du warum? Weil wenn du am Tisch vom König sitzt, sind deine Füße bedeckt und deine Scham ist bedeckt. Und das, was dir das Gefühl gibt, dass du es nicht wert bist, wird bedeckt durch Gottes Liebe. Schau, Gott hat kein Problem mit deinen gelähmten Füßen. Gott hat kein Problem damit. Sondern er setzt dich sogar an den Tisch und schaut, dass es bedeckt wird. Dass du dich nicht mehr schämen musst. Dass du aussiehst wie ein Königssohn. Dass du behandelt wirst wie ein Sohn vom König. Es soll eine Ermutigung sein für dich. Wenn das der Grund ist, dass du nicht gerne am Tisch hockst von Gott. Weil du dich schämst für das, was du nicht bringst. Was du nicht mitbringst am Tisch. Der Tisch von Gott bedeckt das. Das ist kein Problem dort. Und du bist gut aufgehoben dort. Amen.
Hey, cool hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.